Meine Damen und Herren, zunächst möchte auch ich mich herzlich bedanken für die Einladung, in diesem geistwissenschaftlichen Gremium reden zu dürfen. Wir sind einige Frauen oder Damen, wie Sie wollen. Ich fühle mich nicht als Dame, ich bin einfach ein weiblicher Mensch und eine einfache Ärztin. Erwarten Sie also bitte nicht von mir hochgeistige Abhandlungen. Aber ich hoffe, Ihnen einen Überblick geben zu dürfen über einen Teil der Kultur eines uralten und sehr großen Volkes, nämlich China, das heute etwa einen Viertel bis einen Drittel der Menschheit darstellt. Der Taoismus. Der Titel meines Vortrags heißt Taoismus und die chinesische Medizin, der Mensch zwischen Himmel und Erde. Das ist eigentlich schon fast der ganze Inhalt meines Vortrags. Ich darf es nur noch ein bisschen ausführen. Der Taoismus ist eigentlich keine Religion, es ist eine Lebensphilosophie, wenn man so will. Er ist bereits am Aussterben oder schon ausgestorben. Es gibt noch einzelne Inseln, ich werde darauf zurückkommen. Aber am hauptsächlichsten hat der Taoismus in der chinesischen Medizin, in der traditionellen, abgekürzt TCM, traditionelle chinesische Medizin, überlebt. Man schrieb ihn früher mit T. Darf ich das zweite haben? Oh, nein, nicht das, das dritte. Das nächste. Das ist egal. Der Taoismus ist ein vielschichtiges Phänomen der jahrtausendealten chinesischen Kultur. Er ist noch heute lebendig im Hintergrund aller chinesischen Wissenschaften, vor allem eben in dieser traditionellen Medizin. Der Taoismus ist ursprünglich weder eine Religion, noch eine Philosophie, noch Naturmystik, noch Theismus oder Atheismus, sondern ein rein mystisches Weltbild. Nach Needham, dem berühmten englischen Verfasser von Science and Civilization in China, ist der Taoismus das einzige System von Mystik auf der Welt, das nicht zutiefst antiwissenschaftlich eingestellt ist. Und deshalb muss ich zunächst auf die Frage eintreten, was ist Wissenschaftlichkeit im Sinne der chinesischen Medizin? Das ist noch das Wort Tao, das wird heute in der Pinyin-Umschrift so geschrieben. Und ich habe gleich darunter Tao geschrieben, weil in Amerika spricht man das aus wie der Dow Jones. Und es gibt auch ein Buch darüber, über die Zusammenhänge. Ich werde Ihnen das am Schluss noch vorstellen. Nächste bitte. Die Wissenschaftlichkeit in der chinesischen Medizin besteht eine Wissenschaftlichkeit, aber nicht in unserem kausalanalytischen Sinn, den wir heute Morgen vorgestellt bekamen, gemäß der Tradition nach Descartes, Cartesius. Die kausalanalytische Auffassung der Welt ist ja die unserer Naturwissenschaft. Ich möchte nicht diese Wissenschaftlichkeit betonen, sondern diese Wissenschaftlichkeit. Diese Begriffe hat ein Sinologe, das ist auch mein Lehrer, Herr Porkert in München, hat das geprägt. Aber ich bin selbst keine Sinologin, ich habe auch nicht Chinesisch studiert. Ich habe das so aus Sekundärquellen erlernt und aus eigener Erfahrung. Also zur Wissenschaftlichkeit gehört eine positive Empirie, das heißt, dass man Dinge erlebt und zusammenfasst, die reproduzierbar sind als Erfahrung, die bei verschiedenen Menschen oder in verschiedenen Situationen sich immer wieder ereignen, die man beschreiben kann. Das Zweite, man muss eine stringente, rationale Vernetzung von Aussagen herbeiführen können. Vernetzung von Aussagen heißt, die Aussagen über den Zustand des Patienten, ich rede jetzt von der Medizin, muss vernetzbar sein, muss zusammenpassen und zu einem Bild zusammengefasst werden können. Und drittens brauchen wir für die Wissenschaftlichkeit eine Eindeutigkeit von Aussagen durch den Bezug auf Normkonventionen. Diesen Satz haben wir auch in der westlichen kausalanalytischen Wissenschaft, indem wir uns auf das metrische System beziehen, also Meter, Kilogramm und so weiter. Unser System, in dem man misst und wägt, das ist das metrische System. In China ist das ein völlig anderes für die chinesische Medizin, wir kommen später darauf zurück. Ich möchte zunächst etwas über den Taoismus sagen. Der Name Taoismus stammt nicht von einem Gründervater, wie Buddha oder auch das Christentum, sondern vom Ziel seiner Anhänger, nämlich dem Tao, das mit Weg oder Sinn übersetzt wurde, zu folgen. Dem Tao folgen heißt, das Tao in sich aufnehmen und verwirklichen im Sinne einer Selbstverwirklichung, von der man ja heute in esoterischen Kreisen so viel spricht. Das Piktogramm, also das Schriftbild, das chinesische für Tao, habe ich leider nicht hier, es ist mir irgendwie weggekommen, aber es bedeutet Kopf und Füße, das heißt gehen, mit dem Geist fortschreiten, mit dem Kopf sich entwickeln. Später wurde das Tao nur noch als Terminus technicus gebraucht, mit philosophischen und spirituellen Bedeutungen beladen und daher unübersetzbar gemacht. Kurz gesagt ist das Tao die Ordnung der Schöpfung des Universums, diese Ordnung, die sowohl Kosmos wie Chaos umfasst, und gleichzeitig ist das Tao die dem Universum innewohnende Kraft mit ihrer dreifachen schöpferischen, erhaltenden und zerstörenden Potenz. Diese Aussage erinnert Sie wahrscheinlich an die indische Trinität, über die uns vielleicht nachher Frau Malinar noch etwas berichten kann. Das Konzept des Taoismus wurde im Altertum vielfach künstlerisch, vor allem poetisch in Sprüchen, in Versen dargestellt, da über das Tao nichts ausgesagt werden kann. In dem berühmten Werk Tao Te Ching, das werden wir nachher in der Folie sehen, wir können es schon hinlegen. Nein, noch mal warten bitte. Das Tao Te Ching ist das klassische Werk des Taoismus von Lao Tzu. Und dieser sagt im ersten Vers, das aussagbare Tao ist nicht das ewige Tao. Der nennbare Name ist nicht der ewige Name. Das Namenlose ist der Anfang von Himmel und Erde. Das Namenhabende ist die Mutter der abertausend Wesen. Also man kann eigentlich über das Tao nichts aussagen, weder durch Reden noch durch Schweigen. Es ist nur ausdrückbar durch seine Wirkungen, die vor allem spiritueller Art sind. Es enthält vor allem in den späteren Ausdrucksformen auch magische, alchemistische und wissenschaftliche Elemente, aber auch politische, denn die sozialen Aspekte des Taoismus sind revolutionär, antifeudalistisch, empirisch und individualistisch. Die Ursprünge des Taoismus gehen wahrscheinlich auf den legendären gelben Kaiser Huang Ti zurück. Bitte jetzt das nächste, ja. Oder das zweite, ja, das war. Huang Ti lebte von 2704 bis 2595. Er wurde also 101 Jahre alt. Man legte sehr viel Wert auf die Langlebigkeit, wir kommen darauf zurück. Also der Taoismus wird auf ihn zurückgeführt. Diesem gelben Kaiser Huang Ti ist auch das erste medizinische Lehrbuch der Antike zugeschrieben worden. Das Nei Ching oder der innere Klassiker. Noch das gleiche vom Huang Ti. Wo Huang Ti draufsteht. Das ist das. Huang oder Huang Ti ist dasselbe. Dieses Werk, der innere Klassiker, Nei Ching, ist heute noch sehr lesenswert und gehört zur Pflichtlektüre der Ärzte, welche Akupunktur oder chinesische Medizin praktizieren. Es wurde ursprünglich mündlich überliefert und circa um 300 vor Christus schriftlich kompiliert. Schriftliche Zeugnisse für den Taoismus existieren nur wenige, weil man eben eigentlich nichts darüber aussagen kann. Man führt den Taoismus auch auf das uralte Orakelbuch I Ching zurück. Das ist auch eine Folie, I Ching. Das war gerade hier. Nein, nicht das. Ja, das I Ching. Das ist das Buch der Wandlungen, das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen als Orakelbuch. Man kann mit Münzen oder mit Schafgarbenstängeln kann man selbst sich ein Orakel legen. oder werfen. Das ist das Buch der Wandlungen. Es ist symbolisch, steht es für alle möglichen Situationen, die im Leben entscheidend sind. Von der wenigen Literatur will ich Ihnen nur die berühmtesten anführen. Das ist der genannte Laozi, das Tao Te Ching. Ja. In Versform. Laozi, man schreibt es so mit T-Z-U, Z. Er ist ebenfalls legendär und soll in der Zeit vom 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus gelebt haben. Bevor er als sogenannter Unsterblicher, das sind die Heiligen in der chinesischen Tradition, die nennt man einfach die Unsterblichen, bevor er als solcher in den Bergen verschwand, soll er diesen poetischen Kanon geschrieben haben. Auf dem nächsten ist Zhuangzi, nein, nicht das. Laozi und Zhuangzi, das ist der nächste Autor, der auch eine Rolle spielt. Ja. Zhuangzi. Der hat ausführlichere Werke geschrieben über den Daoismus, also wie man ihn praktiziert und welche Methoden man anwenden soll. Und der lebte auch in dieser Zeit zwischen dem 6. und 3. vorchristlichen Jahrhundert. In der Han-Zeit, also vor der Han-Zeit, das ist 200 vor bis 200 nach Christus ungefähr, gab es keine eigentlichen taoistischen Schulen und Zentren. Aber solche florierten später bis ins 11. 12. Jahrhundert. Aus dem 12. Jahrhundert ist zum Beispiel die Schule der vollkommenen Verwirklichung bekannt, die noch bis in unser Jahrhundert nachgewirkt hat. Im Jahre 1949, also nach dem langen Marsch von Mao, gab es immer noch etwa 6 Millionen Chinesen, die dieser Art von Daoismus anhingen. Heute gibt es fast keine mehr. Damals und später dominierte, also in der Han-Zeit, so unsere Zeitenwende, später dominierte in China der Konfuzianismus als anerkanntes Weltbild. Und der Daoismus degenerierte weitgehend. Es gab aber und gibt heute noch Zentren für die Pflege des und Studium des Daoismus, vor allem in Taiwan, aber auch im Westen, zum Beispiel in Kalifornien. Hier sind es vor allem die Exilchinesen, welche sich auf diese Weise profilieren und als Meister bekannt machen wollen. Zum Beispiel der bekannte Mantak Chia, Nihua Qing, der ist weniger bekannt, hat aber ein Buch geschrieben über die Unsterblichkeit, ein Thema des Taoismus. Und der auch sehr bekannte Chung Liang Al Huang kennen vielleicht auch einige von Ihnen, der viele Vorträge auch in Deutschland gibt. Es gibt heute auch Bestrebungen, zwischen den Religionen zu vermitteln und sich auf verschiedenen Ebenen zu verwirklichen. Ich denke besonders an die katholischen Mönche in Südindien, Franzosen und Engländer, Amerikaner, die dafür bekannt geworden sind. Zum Beispiel der Benediktiner Griffith, der in Südindien lebt und zum Beispiel das Buch geschrieben hat, Die Hochzeit von Ost und West. Im chinesischen Bereich gibt es in Taiwan oder gab es, ich weiß nicht, ob er noch lebt, auch einen Mönch, einen Franzosen, der hieß Raguin. Das ist das Buch, ja. Wollte ich Ihnen zeigen. Nein, das andere, ja. Yves Raguin, welcher in seinem Büchlein Wege der Kontemplation in der Begegnung mit China versucht, die taoistische Tradition in die christliche Mystik einzubringen. Ich möchte Ihnen dieses Büchlein sehr empfehlen. Es ist sehr reichhaltig, es sind wenige Seiten, aber man kann darüber meditieren. Obwohl der Taoismus keine Religion ist, vertritt er ein metaphysisches und mystisches Weltbild. Alle Religionen haben ihre mystischen Aspekte, aber der Taoismus ist Mystik, reine Metaphysik. Es gibt hier keine systematische Lehre wie im Konfuzianismus und auch kein Glaubensbekenntnis. Es ist eigentlich eine kosmische Glaubensrichtung und entspricht in unserem westlichen Denken am ehesten dem Denken von Teilhard de Chardin, der ja auch lange in China gelebt hat, mit seinem Bild vom Punkt Omega, also Omega Christus als Zielpunkt der linearen Evolution. Der Taoismus glaubt nicht an eine lineare Evolution, sondern an eine zyklische Entwicklung in Spiralform, welche dem Gefüge der verschiedenen Sphären und Bewusstseinsebenen im Makro- und Mikrokosmos entspricht. Das Zeichen Tao bedeutet stufenweiser Fortschritt, mit dem Kopf als Prinzip oder Beginn und den Füßen als Kraft der Bewegung. Alles ist in Bewegung und Wandlung oder Transformation, so auch der Mensch, der in Übereinstimmung mit dem kosmischen Gesetz leben soll und so in sich den Mikrokosmos mit dem Makrokosmos verbinden soll. Für Lao Tse ist das Tao die transzendentale erste Ursache, die uranfängliche Einheit, in die alles zurückkehrt, die höchste Wirklichkeit, der Geist des kosmischen Wandels, das ewige Wachsen, das zu sich selbst zurückkehrt, um neue Formen zu schaffen. Auch hier heißt es, alles fließt. Das hat in Griechenland Heraklit gesagt. Aber Heraklit hat daraus keine Glaubensrichtung gemacht. Der Gottesbegriff ist für das Tao zu einengend. Es gibt daher keinen Gottesbegriff. Das Tao ist völlig unpersönlich. Das Unbegrenzte kann nicht positiv ausgedrückt werden, da jeder Ausdruck auf formalen Konzeptionen beruht. Wir können hier auch an Meister Eckhart denken in unserer Religionsentwicklung, der gesagt hat, alles, was ihr über Gott sagen könnt, ist nicht wahr, weil er eben unbegrenzt ist und eben auch nicht positiv ausgedrückt werden kann. In diesem Sinne kann das Tao mit dem indischen Begriff Atman verglichen werden oder auch mit dem Ein Sof der Kabbalisten. Das ist vielleicht noch der bessere Vergleich. Der Taoismus braucht die Negation als das einzig geeignete Mittel, um das auszudrücken, was über dem Sein steht. Das Tao ist Nichtheit, das Nicht-Existente, das Nicht-Manifestierte, wie das Ein Sof der Kabbalistik. Aber dieses Nicht-Existente ist reine Potenz, es enthält alle Möglichkeiten der Existenz in sich. Es ist die Leere, Leere mit zwei E geschrieben, die Dunkelheit, in der das Licht noch unmanifestiert ist, aus der das Licht aber hervortritt. Diese nicht-theistische Anschauung vermeidet nicht nur die Gefahren des Anthropomorphismus, sondern betont nachdrücklich das Anderssein des Göttlichen, das trotzdem nicht ausschließlich transzendent, sondern gleichwohl immanent ist. Es gibt zwar keinen Schöpfer, aber das Wirken des Tao bringt eine spontane Schöpfung durch die Wechselwirkung des Yin-Yang-Prinzips hervor. Das Yin-Yang ist der große runde Kreis. Sie kennen dieses Schema von Yin und Yang, die schwarze und die helle Seite eines vollkommenen Kreises. Und beide, sowohl das Schwarze wie das Weiße, enthalten einen Kern des Gegensatzes schon in sich. Und beide sind unzertrennlich, wenn man es als Prinzip für das Lebendige und auch für die Medizin ansieht, dann wäre eine Trennung von beiden, wenn man das auseinanderschneiden würde, würde das den Tod bedeuten. Sie bringen einander hervor und sind beide voneinander abhängig und sollen auch das Ziel der individuellen Entwicklung sein. Das Weibliche und das Männliche, wir kommen dann noch auf Yin und Yang zurück. Der Taoismus betont die existenzielle Situation. Der Weg ist ein Weg des Lebens, nicht eine Schule des Denkens. Daher ist der Taoist auch frei von Dogmen und Verhaltensregeln. Er weiß von selbst, wenn er ein Taoist ist, was Te, die Tugend, das Tao Te Ching, das Te heißt die Tugend in der Lebensführung, was das ist, wenn er so weit entwickelt ist, dass er das in sich verwirklicht hat. So kann das Tao nur gelehrt werden, wenn es durch beispielhaftes Verhalten verstanden und gelebt wird. Darum gibt es darin auch eine sehr große Freiheit. Jeder Mensch muss in sich selbst seine eigene Wahrheit finden, seine eigene Schönheit, seine eigene Tugend. Diese können nicht in Formeln eingeschlossen, sondern nur aus dem Inneren des Menschen geboren werden durch Meditation, bestimmte Atem und andere Techniken. Alles ist einmalig im Taoismus, nicht nur der Mensch, auch sein Leben, obwohl die Essenz aller Dinge die gleiche ist. Die Essenz ist auch gemeint, die Quinta Essentia der Alchemisten. Es sind sehr viele alchemistische Elemente im Taoismus zu finden. Die Erfahrung der Taoisten ist eine existenzielle, die den ganzen Menschen umfasst. Sie ist kein intellektuelles oder emotionales Konzept, auch keine Psychologie, kein Konzept, das nur einen Teil des Menschen anspricht. Daher kann man auch sich die Fortdauer des Taoismus in der Medizin erklären. Die existenzielle Qualität des Tao hat nichts gemein mit dem hoffnungslosen Nihilismus des Existenzialismus. Der Taoist übt Gelassenheit, Ataraxie, Gleichmütigkeit, das heißt die offenherzige Annahme alles, was das Leben ausmacht und all seiner Phänomene. Das Universum ist grundsätzlich gut. Es gibt keine Erbsünde oder was Ähnliches. Der Taoist nimmt das Leben freudig an. Humor und Witz gehören unbedingt dazu. Er vertraut sich dem Weg an, welcher das Schöne, den freundlichen weiblichen Yin-Aspekt und das Wahre, den kraftvollen männlichen Yang-Aspekt, aber auch das Chaotische beinhaltet. Er nimmt einfach prinzipiell alles zunächst an, aber macht das Beste daraus. Der Taoist liebt das Lachen und den beißenden Witz als Mittel, um das Korn von der Spreu zu trennen in den taoistischen Texten. Freude ist vor allem das natürliche spirituelle Ergebnis eines Lebens im Einklang mit dem Tao. Da gibt es eine Anekdote, dass Buddha und Konfuzius und Lao Tse zusammen einen Test machen mussten. Jeder musste einen Schluck Essig trinken und sagen, wie er den Essig empfindet. Und der Buddha hat gesagt, das ist ja der metaphysische Pessimist, nach meiner Meinung, der hat gesagt, Essig ist bitter. Das war für ihn schlecht. Und der Konfuzius ist der Realist, der hat auch eine realistische Soziologie aufgebaut. Der Konfuzius hat gesagt, Essig ist sauer, was ja auch der Realität entspricht. Und der magische Mystiker Lao Tse hat gesagt, Essig ist süß. Er hat ihn einfach schnell magisch verändert, sodass es für ihn annehmbar und freudvoll, genussvoll war. Zur Offenbarung des Tao im individuellen Leben gehört auch die Bedürfnislosigkeit und Gewaltlosigkeit, die Aufrichtigkeit, also Redlichkeit und das richtige Handeln im richtigen Moment, also eine Art Situationsethik. Da gibt es noch eine Anekdote. Lao Tse mit seinen Schülern stand an einem Fluss, vor einem Strudel, der als tödlich gefährlich bekannt war, dieser Strudel. Einer seiner Schüler fiel hinein in den Strudel, wurde mitgerissen und alle haben gesagt, oh, der Arme ist jetzt tot. Aber er kam mit dem nächsten Strudel, der daneben existierte, wieder hoch und war unversehrt. Da hat der Lao Tse gesagt, das ist ein wahrhafter Taoist, denn er hat zwar nicht selbst getan, aber er hat die Gegebenheiten so benutzt, dass sie zu seinem Guten sich ausgewirkt haben. In diesem Sinne gibt es auch keine Sünde im Taoismus, aber das Übertreten der Naturgesetze führt zu unvermeidlicher Strafe. Schuld oder Sünde ist Unwissenheit, Dummheit oder Geistesgestörtheit, durch welche die Harmonie des Universums gestört wird. Der Mensch muss mit dem Tao übereinstimmen, um sein Potenzial zu verwirklichen und seinen Beitrag zur Erhaltung der kosmischen Harmonie zu leisten. Die Welt der Pflanzen und Tiere befindet sich in instinktivem Einklang damit. Nur der Mensch hat die Wahl, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten oder zu zerstören. Wenn wir die heutige Situation des unseres Planeten Erde anschauen, dann muss ich ein Buch erwähnen, das ist von Fuller. Das heißt, nicht das ein Buch. Nein. Buchtitel ein kleines. Ja, dort geht das, ja. Ein Büchlein von Gregory Fuller oder Faller, der lebt und schreibt in Deutschland auf Deutsch. Das ist jetzt gerade herausgekommen im Ammann Verlag, das Ende. Und er beschreibt darin überzeugend, weil er genau recherchiert hat, dass wir mit unserem Planeten wirklich am Ende sind. Es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern bereits 5 nach 12. Wir haben unsere Chancen verpasst. Und der Untertitel heißt von der heiteren Hoffnungslosigkeit im Angesicht der ökologischen Katastrophe. Als 5 nach 12 heißt es, es ist zu spät, wir können so weitermachen wie bisher, dann ist es sowieso zu spät. Die einzige Hoffnung nach ihm, nach dem Fuller, ist die, wenn es eine Weltregierung gäbe, die 0, plötzlich alle energetischen Prozesse, also die Produktion von Energie aufgrund der fossilen Energieträger, also von die Produktion von Benzin und so weiter und Öl, wenn wir das sofort stoppen würden, dann würde noch eine Hoffnung bestehen, dass sich die Welt regenerieren kann. Aber so wie wir heute stehen, geht es vielleicht noch 100 Jahre. Er sagt, es ist wirklich schon zu Ende. Er sagt das so. Ich sehe das ein bisschen anders. Also vom Daoismus her, ich bin nicht reine Daoistin, ich versuche nur die guten Seiten davon zu leben. Die Rettung wären die Richtlinien des Daoismus. Jetzt kommt das, die lange Liste. Es gibt 24 Richtlinien für Adepten. Unter Adepten verstehe ich jetzt da nicht die Esoteriker, die sich um ihre Erleuchtung bemühen, sondern um Schüler des Daoismus. Für die wurden solche Regeln aufgestellt. Sie sollen erstens alle Dinge dieser Welt erfassen, durchschauen, alle Verstrickungen lösen, durchtrennen, Verstrickungen, also Anhaftungen, die Prinzipien und Bedeutungen untersuchen, einen Meister und Gefährten suchen. Aber da ist auch vor allem der innere Meister, also das eigene höhere Selbst oder wie man das bezeichnen will, gemeint. Man soll entschlossen daran arbeiten, sich von Zorn und Hass befreien und nicht am physischen Körper hangen. Darum muss ich ein bisschen Kritik anbringen am Vortrag von heute Morgen meines Kollegen Suter, welcher über die Medizin gesprochen hat, welche gewaltigen Fortschritte wir da gemacht haben sollen, die gewaltigen Fortschritte auch der Chirurgie. Aber was soll das, wenn wir ein Herz transplantieren können oder auch ein anderes Organ und die ganze Lunge und Leber und so weiter. Was bringt das? Erstens haben wir nur solche Organe zur Verfügung, solange wir Tote im Verkehr haben. Andere Tote gibt es kaum, außer Menschen, die an Hirntumoren sterben, von denen man Organe transplantieren kann. Und heute macht man einen riesen Wirbel um diese Dinge. Dass man einen Pass bei sich abtragen soll, dass man bereit ist, seine Organe zu verschenken quasi. Aber was bringt das? Erstens hat es nicht genug, es sterben nicht genug Leute auf den Straßen und wir könnten das verhindern, wenn wir den Verkehr aufheben würden. Auf diese Art, wir könnten anders miteinander verkehren als mit Autos. Das sagt der Daoismus, der Moderne. Also man soll auch nicht am physischen Körper hangen. Man soll harte Arbeit und Anstrengung nicht fürchten, Schande und Schmach auch nicht fürchten, denn man wird ausgelacht, wenn man so lebt. Das ist denen schon passiert im Altertum, dass sie ausgelacht wurden. Man soll den anderen verzeihen und sich vor ihnen neigen. Das steht auch in der Bibel. Misst deinem Besitz keine Bedeutung zu, sondern nimm das Leben ernst. Man soll Leben, nicht Besitz anhäufen. Das Geld ist eine Art Energie. Man soll das Geld weggeben, damit es weitere Energie schafft. Man soll sich selbst und die anderen als gleichwertig ansehen. Man soll Mäßigkeit in allem praktizieren, vor allem im Trinken und in der Sexualität ist damit gemeint. Hunger und Kälte ertragen, wie sie kommen, das sind Symbole für alle unangenehmen Seiten des Lebens. Leben und Tod soll man dem Schicksal überlassen, das man bereits in sich trägt, wenn man auf die Welt kommt. Und man soll alles tun, um hilfreich zu sein. Also man soll, das heißt in der Bibel, man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Finde keinen Gefallen an Aufregendem, also man soll sich nicht aufregen mit Dingen, die gar nicht so lebensnotwendig sind, so vielleicht heutzutage an der Vergnügungsindustrie. Man soll nicht stolz oder überheblich sein, man soll nicht nach erlesenem Essen verlangen, sondern sich ernähren, eben auch mit Mäßigkeit. Man soll nicht über richtig und falsch urteilen, also keine Vorurteile pflegen. Man soll nicht versuchen, sich durch Klugheit hervorzutun. Man soll nicht auch mit Klugheit überheblich sein wollen, denn jeder hat eine andere Klugheit. Man soll weniger schlafen und mehr arbeiten. Man soll nicht an schönen Dingen haften und das Ganze sei konsequent vom Anfang bis zum Ende durchzuführen. Sie sehen, was für asketische Forderungen da gestellt werden. Wenn man das so liest, ist es eigentlich kein Wunder, dass der Daoismus heute nicht mehr lebendig ist, denn wer erfüllt schon solche Forderungen? Aber sie wären eben richtig, um unseren Planeten zu retten. Ich sage es das mal ganz pauschal. Also noch weiter über Daoismus. Es gibt im Universum nichts inhärent Böses. Wohl und Wehe sind nicht vorbestimmt. Die Menschen bringen diese selber über sich, das Böse. Es gibt keine Reue, sondern nur eine stille und stetige Zunahme an Weisheit und Verstehen. Die dunkle Seite, das ist der Schatten nach C.G. Jung, soll integriert werden durch Reifung, welche alle Gegensätze in sich aufnimmt und versöhnt, also eine Art Coincidentia Oppositorum oder Versöhnung der Gegensätze in der polaren Welt. Yin und Yang sind die polaren Gegensätze, sind aber komplementäre Eigenschaften und Pole, die allen Dingen innewohnen und in gegenseitiger Abhängigkeit und Wechselwirkung agieren. Das nächste über Yin und Yang, das sind die kleinen Tabellen. Ja. Also Yang, mit Yang ist konkret die Sonne gemeint, ursprünglich die Sonnenseite eines Tals, und Yin war die Nachtseite des Tals oder der Mond. Yang ist auch Intellekt, Feuer, Himmel, das Lösende, der männlich aktive Aspekt einer Wirkung oder die Dynamik in der Energetik. Energetik spielt in der Medizin eine Rolle. Das Yin entspricht dem Mond, dem Wasser, der Erde. Es ist das Gerinnende, das rezeptive, empfängliche, weibliche Prinzip, der sogenannte struktive Aspekt im Gegensatz zum Aktiven. Es ist hier nicht gemeint der Gegensatz von aktiv und passiv, sondern aktive Dynamik der Energie im Gegensatz zu struktiver Dynamik. Struktiv heißt eher der stoffliche Anteil, aber der Energie, stofflicher Anteil der Energie, das ist schwer zu verstehen, aber es ist der strukturierende Anteil, also der Anteil der Energie, welcher dann dazu führt, dass ein Körper entsteht oder eine Struktur irgendwelcher Art. Yin und Yang gelten als Binomen für die Polarität Himmel und Erde, die vereint in allen Wesen wohnen und strömen wollen. Und dies zu bewerkstelligen, ist die Aufgabe des Menschen im Daoismus. Er soll also die Kräfte von Himmel und Erde in sich selbst und in seiner Mitwelt zu vereinigen wissen. Ich sage extra Mitwelt, das ist auch ein Wort von dem Fuller. Es gibt keine Umwelt, denn wir sind nichts anderes als ein Bestandteil, das möchte ich jetzt ganz stark betonen. Wir sind ein Bestandteil der Welt. Wir sind nicht wir, die Krone der Schöpfung, sondern wir sind der Mensch in der Schöpfung mit anderen Geschöpfen zusammen. Wir haben also eine Mitwelt. Wir dürfen das einfach nicht vergessen. Wir haben das jahrhundertelang vergessen. Der Mensch befindet sich im Zustand des Werdens. Der Weise identifiziert sich mit diesem Wandlungsprozess und wird, indem er in Anführungszeichen mit der Schöpfung geht, eins mit dem Tao. Der Mensch als Mikrokosmos besteht energetisch, medizinisch auch aus 5 Elementen oder besser Wandlungsphasen. Das gehört zu dem da. Prinzipien. Das sind die 5 Wandlungsphasen, die einander Energie geben. Die Energieproduktion ist die Aufgabe aller Wandlungsphasen. Es steht dazu oberst das Feuer. Die Wandlungsphase Feuer entspricht beim Menschen dem Orbis. Orbis ist gemeint wie, wenn der Papst Urbi et Orbi den Segen gibt. Also das ist das Umfassendere, die ganze Welt oder ein Bezugssystem, ein ganzes System, und während die Urbs, die Stadt, nur ein Teil dieses Systems oder ein Teil eines Gebietes ist. Orbis cardialis bedeutet Herz, aber Herz nicht anatomisch in erster Linie, sondern das Herz als Mitte des Menschen. Auch man kann es mit dem Herzchakra des Hinduismus vergleichen. Und das Herz in der chinesischen Auffassung ist das Zentrum des Menschen, bedeutet Shen, das heißt Geist, ist der Sitz des Geistes, also der Geistseele und auch der spirituellen Seite des Menschen. Dann die Erde ist das nachfolgende Element, die vom Feuer, vom Herzen eben ihre Energie bekommt. Die Erde stand ursprünglich im Mittelpunkt, darf ich das auswechseln? Die Erde stand im Mittelpunkt dieser energetischen Achse, die vom Feuer zum Wasser geht und vom Holz zum Metall. Es sind also fünf Elemente mit der Erde als Mittelpunkt. Dankeschön. Ja, gut. Die Achse Feuer-Wasser ist die wichtigste, weil die beinhaltet das Ganze. Und auch nach dem I Ching ist der Gegensatz zwischen Wasser und Feuer durch die Entwicklung, durch die Evolution dann mit der Zeit aufgehoben. Holz und Metall sind die andere Achse, die auch durch die Erde hindurchgehen. Und die Erde verteilt die Energie an die verschiedenen Wandlungsphasen. Also noch einmal zum anderen zurück. Feuer, habe ich gesagt, entspricht dem Herzen, dem Orbis cardialis. Man redet ja auch in der normalen Schulmedizin, redet man von kardialer Erkrankung und so weiter. Die Erde entspricht eben der Mitte, dem Zentrum. Das ist eigentlich das Zentrum, das dem Sonnengeflecht entspricht, dem Solarplexus. Aber auch den Organen, die damit versorgt werden. Merval, das wäre also hauptsächlich die Milz und die Bauchspeicheldrüse, die Funktion, die anatomisch gemeint ist. Aber das Anatomische ist immer nur das Letzte. In der chinesischen Medizin spielt zunächst die Energie eine Rolle. Das ist der Orbis lienalis. Lienalis bedeutet Milzorbis. Dann gibt es pulmonalis, die Lunge, bedeutet Lunge. Ich habe noch vergessen, das Psychische zu sagen. Emotionelle Erregung gehört zum Herz. Oder die Freudeempfindung, die Lustempfindung gehört zu diesem Feuerprinzip. Erde entspricht im krankhaften Sinn im normalen Sinn dem Nachdenken oder im krankhaften Sinn dem Grübeln, dem Nicht-Verdauen-Können im geistigen Sinne. Orbis pulmonalis entspricht im normalen der Transformation der aufgenommenen Nahrung, also im normalen physiologischen Sinne ja der Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensäure. Im energetischen Sinne entspricht der Orbis pulmonalis, darf ich noch das nächste haben, die Tabelle. Nein, nicht das. Ja, das. Ja. Das Metall entspricht, der Orbis pulmonalis der ist Metall. Da ist es, Metall entspricht der Rhythmik. Alles, was rhythmisch ist, zum Beispiel der Atemrhythmus, Herzrhythmus, aber auch der Schlaf-Wach-Rhythmus, alles, was Rhythmik im Leben bedeutet, entspricht dieser Metallphase oder Lungenphase. Noch einmal das Bild bitte. Daneben. Nein, das. Entschuldigung, das, was vorher da war, das da. Metallphase, die Metallphase, Lungenphase, gibt ihre Energie weiter an den Orbis renalis, also an die Wasserphase. Die alten Chinesen wussten schon vor bald 4000 Jahren, dass die Niere nicht nur Wasser ausscheidet, sondern dass sie auch die Nierenfunktion im weiteren Sinne auch verantwortlich ist für die Thermoregulation, also für den Wärmehaushalt. Und darum haben sie Niere und Nebenniere zusammengesehen. Und im normalen Sinne, im geistigen Sinne, bedeutet Orbis renalis oder Niere, bedeutet auch die Fähigkeit des Aufrechtstehens, des Mutes, des Vertrauens auch, des Urvertrauen und das Vertrauen, das man anderen Menschen entgegenbringt. Im krankhaften Sinne bedeutet das Angst und Furcht, also der gebeugte Mensch, der sich nicht mehr aufrichten kann. Der wird dann auch über diese Phase behandelt, über die sogenannte Wasserphase. Die letzte oder besser die erste ist die Holzphase, die erste, die am frühen Morgen oder im Frühling ihre Energie entwickelt oder bekommt von der Wasserphase. Diese entspricht dem Orbis hepaticus, das heißt der Leberfunktion, aber Leberfunktion eben im übertragenen Sinne. Diese Leberfunktion entspricht der Aktivität, der Aggression im positiven Sinne, dem vitalen Impuls, damit wir etwas damit tun können. Nachher über alle anderen Phasen gibt zunächst die Holzphase, bekommt die Holzphase die Energie von der Erdphase, die eigentlich in der Mitte steht. Im pathologischen Sinne bedeutet die Holzphase krankhafte Aggression, also Zorn und Wut und alles, was wir als so böse bezeichnen, die Aggressivität. Mit diesem Schema kann man schon fast die ganze chinesische Medizin erklären, aber das kann ich jetzt natürlich nicht in dieser kurzen Zeit. Aber man arbeitet damit ganz konkret. Noch etwas zum I Ching, das habe ich nur kurz erwähnt, dieses Orakelbuch. Es ist nach Schönberger, einem Arzt, ist identisch mit dem DNS-Code des Menschen, also mit dem genetischen Code, und stellt daher eine Weltformel dar. Das Ideogramm für I Ching, das habe ich leider auch nicht, ich habe diese chinesischen Zeichen irgendwo liegen lassen. Aber Sie können das in dem Buch von Schönberger nachlesen. Das Ideogramm für I Ching hat als Fortsetzung dieselbe Form wie die DNS, also der genetische Code, als Wendel, als Spirale. Auch die Drehung der Wendel ist die gleiche, spiegelbildlich als linksdrehende Spirale. Diese Linksdrehung spielt eine wichtige Rolle, ich komme am Schluss noch kurz darauf zurück. Das I Ching ist nicht nur ein Orakelbuch, sondern ein Leitfaden spiritueller Entwicklung. Der Mensch lernt in seiner Entwicklung schließlich bewusst, mit den Gesetzen von Himmel und Erde zu arbeiten, und wenn er sich auf der Ebene des Geistes bewegt, kann er die Gesetze der Materie und damit des Karmas aufheben. Auch der Begriff des Karmas, den gibt es auch in der chinesischen, im Daoismus. Und in diesem Sinne kann er Magie entwickeln, magische Kräfte als Beherrschung der Naturgesetze. Der Weise im Daoismus kann nicht über die Naturgesetze herrschen oder hinausgehen, sondern er kann die Naturgesetze brauchen für gute Zwecke, für sich selbst und für andere, wenn er sich weiterentwickelt hat. Deshalb gibt es auch magische Episoden und Kräfte in den Erzählungen der Daoisten, dass sie zum Beispiel Regen oder Gewitter machen konnten, um sich für irgendetwas einzusetzen oder sich zu verteidigen. Und hier in diesem magischen Denken dürften auch die Wurzeln der Langlebigkeits- und Unsterblichkeitsbemühungen der Daoisten liegen. Wir kommen noch einmal auf das zurück. Nun will ich noch zu den weiteren Prinzipien des Daoismus kommen. Das ist schon vorbei. Etwas habe ich noch vergessen. Den Begriff des Qi zu erwähnen. Das Qi ist die Energie, aber nicht im physikalischen Sinne, sondern Energie als Vis Vitalis, als Lebensenergie oder kosmische Energie auch, die im Menschen fließt, in den Akupunkturleitbahnen als Energie fließt, die man beeinflussen kann an gewissen Steuerungspunkten. Also Qi, oder man kann im Hinduismus, glaube ich, entspricht es dem Prana. Es gibt auch noch andere Ausdrücke dafür. Ja, das sind die Prinzipien des Daoismus. Der Mensch hat sowohl eine himmlische wie eine irdische Seele. Die himmlische heißt Hun und entspricht hauptsächlich den Wandlungsphasen Holz und Feuer. Und die irdische heißt Po und entspricht den übrigen. Aber es gibt nicht nur eine Seele, es gibt eine ganze Menge von Seelen, die zusammenspielen. Dann das zweite Prinzip ist eben das Tao, von dem reden wir ja, aber das Tao als Verwirklichung, als Dynamik im einzelnen Leben. Dann der dritte ist der Primat des Weiblichen, und hier geht es um das Bewahren der weiblichen Rezeptivität oder, wenn Sie wollen, Passivität, aber das ist nicht das richtige Wort, das wird so übersetzt. Das Bewahren des weiblichen Prinzips im Innern des männlichen Yang, auch bei der Frau und umgekehrt beim Mann. Und das Muttermotiv, das Pflegende, Formende, Gebärende, spielt auch eine Rolle bei der Hervorbringung des inneren Embryos oder Zinnobers, wir kommen am Schluss darauf zurück. Man sieht an diesen Dingen, der Primat des Weiblichen spielt eine wichtige Rolle, und es gab in der Antike, in der taoistischen Antike, gab es viele Unsterbliche, die Frauen waren. Es gibt auch ein Buch darüber, die Weisheit, ich weiß es nicht mehr auswendig, der Weibliche, es steht draußen aufgelegt. Und das Ziel der ganzen Entwicklung über das Leben ist das yin-freie Yang, das keine Formzerstörung erlebt, also keinen Tod. Das heißt, man braucht, um das yin-freie Yang, das reine Yang zu entwickeln, Yang in diesem Sinne nicht nur als männlich gemeint, aber die reine Energie, die noch übrig bleibt, die ist nur, kann man nur herstellen oder entwickeln über das gesunde Yin. Dazu braucht man Gesundheit von Körper, Seele und Geist. Das Gleichgewicht von Yin und Yang, aber vor allem die Stärke des Yin ist dafür notwendig. So wird ein langes Leben und schließlich die Unsterblichkeit durch Ausbildung des sogenannten diamantenen Leibes möglich. Das war ursprünglich nur spirituell, geistig gemeint, dass die sogenannten Unsterblichen nach ihrem physischen Tod weiterleben in einer anderen Art von Leib, den man den Diamantenen nannte, einen hochentwickelten, veredelten Leib. Und später wurde das dann auch auf die Physis ausgedehnt, dass man gesagt hat, das ist auch für den physischen Körper möglich, aber es gibt wahrscheinlich, man weiß nichts davon, ob es solche Leute gegeben hat, aber man kann annehmen, dass einige von den sogenannten Unsterblichen immer noch irgendwie leben, sei es im Himalaya oder weiß ich wo. Aber wahrscheinlich ist vor allem die Spiritualität gemeint. Auf dem Weg zu diesem Ziel, das die Unsterblichkeit bedeutet, braucht es die Erfahrung der Leerheit, also Leerheit mit zwei E geschrieben. Das heißt, das Fehlen von und der Verzicht auf sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften, um ganz dem Essentiellen, dem Tao, Platz zu machen. Das ist eigentlich überhaupt ein Grundprinzip aller Mystik. Man muss das Innere ganz leer machen, um dem Göttlichen Platz zu machen. Ein letztes, das Gesetz der Wiederkehr nach dem Gesetz der Leerheit bedeutet, dass alles zu seinem Ursprung zurückkehrt. Damit ist nicht die Wiedergeburt, die Reinkarnation gemeint, obwohl die auch einen Platz hatte in der chinesischen Mythologie. Das letzte wichtige Prinzip ist das Wu Wei, das heißt übersetzt das Nicht-Tun oder besser übertragen das absichtslose Tun. Der Heilige hütet sich, in den Gang der Dinge einzugreifen oder sie zu verändern. Also ein Daoist würde niemals die Natur verändern. Er benutzt sie nur, er beherrscht sie nicht. Er lässt jedem Wesen die Möglichkeit, sich im Einklang mit seiner eigenen Natur zu entfalten. Dies bedeutet auch Gewaltlosigkeit, Verborgenheit, Hintergrundsarbeit. Nach Lao Tse sind Gewaltlosigkeit und Wu Wei die wirksamsten Mittel, um Macht zu gewinnen und zu bewahren. Da gibt es einen Text von ihm, das heißt, das Allerweichste der Welt bezwingt das Allerhärteste der Welt. Das Nichtseiende dringt ein in das lückenlos Undurchdringbare. Daran erkenne ich den Wert des Nichttuns. Lehren ohne Worte, wirken ohne Tun, nur wenige erreichen es in der Welt. Das ist natürlich unserem Paradigma des Aktivismus diametral entgegengesetzt. Nun möchte ich nochmals kurz auf die Medizin zurückkommen. Nein, das letzte, Entschuldigung, da habe ich etwas vergessen. Ja, nein. Zu den Prinzipien gehört noch ein Teil, ja, der obere, die innere Alchemie. Das Ziel ist der taoistischen Mystik ist nicht in erster Linie direkt die Unsterblichkeit, sondern die Ausbildung des inneren Zinnobers. Zinnober war ja auch in der Alchemie des Abendlandes, war ein Stoff, den man mit Salz und Quecksilber zusammen brauchte, um, wie man meinte, Gold herzustellen, aber es handelte sich nicht um materielles Gold, sondern um die Quintessenzia, die Quintessenz der Dinge, um etwas, um eben das spirituell Wertvollste. Und bei den Chinesen ist diese innere Alchemie der Zweck, um das Neitan auszubilden, eben der innere Zinnober, oder das hieß auch die goldene Blüte. Es gibt ein Buch von Richard Wilhelm, der überhaupt viele Werke erstmals in abendländische Sprachen, also ins Deutsche zuerst übersetzt hat. Er hat auch das I Ching übersetzt und ein Buch, das nennt sich die goldene Blüte. Und diese Bücher sind heute noch sehr wertvoll zu lesen, vom spirituellen Standpunkt aus. Also das Ziel der Chinesen war dieser Neitan, oder man nannte das auch, den göttlichen Embryo auszubilden. Das heißt, wenn Yin und Yang vereinigt sind, in der Seele, im Geist, im Herzen quasi, das Herz war der Sitz all dieser Verwandlungen, wenn dies erreicht war, dass der göttliche innere Embryo reif war, wurde er geboren eben als unsterbliche Seele oder eben als das göttliche Kind, als Embryo. Nun noch zur chinesischen Medizin. Die Hauptmethoden sind die gleichen wie im Taoismus allgemein. Gemeint, aber praktisch sieht das so aus. Man heilt erstens die innere Einstellung durch die innere Alchemie, die ich gerade kurz geschildert habe. Und da gab es Techniken wie die Embryonalatmung. Das ist eine Art Yoga. Es gibt ja heute Bücher über taoistisches Yoga. Und das ist eigentlich damit gemeint, spirituelle Meditations-, Atem- und Bewegungstechniken. Und das Zweite, und ich muss noch vorausschicken, der Arzt im alten China war dafür da, die Menschen zu beraten, dass sie gar nicht krank wurden. Und es ist legendär, dass man sagt, der Arzt wurde nur bezahlt, wenn die Patienten, also die Menschen, nicht die Patienten, nicht krank wurden, also keine Patienten wurden. Und wenn sie krank wurden, dann wurde er nicht bezahlt, dann musste er sie wieder heilen. Aber das ist eine Legende. Dann musste er die Menschen beraten für die richtige Ernährung, die ist auch individuell, so wie die taoistischen Techniken alle individuell angewandt wurden. Dann drittens die natürlichen Arzneimittel. Es gab ja noch keine Chemie, aber die alten Chinesen haben ja schon das Schießpulver und andere Chemikalien gekannt. Die hätten schon so etwas machen können, aber sie wollten, dass die Medizin natürlich bleibt. Es gibt Medikamente oder Arzneimittel, besser gesagt, aus dem Mineralbereich, aus dem pflanzlichen und aus dem tierischen Bereich. Die gibt es heute noch und die sind sehr nützlich. Vor allem im Bereich der funktionellen Erkrankungen hat die chinesische Medizin heute noch ihre Anwendungsmöglichkeit. Herr Suter heute Morgen hat das diapositiv gezeigt, dass 50% aller Patienten funktionell gestört sind. Aber heute, das war vor 20 Jahren, heute sind es schon etwa 80% aller Patienten, die in eine medizinische Praxis gehen. Die haben Funktionsstörungen, das sind zum Teil psychosomatische, also von der Psyche beeinflusste, aber nicht nur. Es gibt auch Funktionsstörungen der Leber, des Orbis Hepaticus, wie man sagt, oder anderer Wandlungsphasen. Und diese kann man sehr gut mit der chinesischen Arzneimitteltherapie behandeln. Auch mit der Akupunktur, das ist dann das Nächste, aber die Akupunktur ist nur etwa bei 10-20% wird sie noch angewandt im heutigen China. Und der Rest ist Arzneimitteltherapie. Und dann als Fünftes die meditativen Atem- und Körperübungen wie Qigong, das ist eine Art medizinischer Physiotherapie mit Atem- und Bewegungsübungen. Ich zeige Ihnen nachher noch ein Diapositiv davon. Da kennen Sie das Tai Chi, diese Art des sogenannten Schattenboxens, welches die Chinesen morgens in der Dämmerung ausüben. Dann gibt es die Kampfkünste, die daraus entstanden sind, die lehren sollten, den Körper und den Geist zu beherrschen, also vor allem den Körper mit dem Geist. Und dazu gehörte auch eine kontrollierte Anwendung der Sexualität, die zwar vor allem für die Männer galt, die Männer sollten mit Hilfe ihrer sexuellen Energie, die sie mit Hilfe der Frau unterstützten, und zwar in einer Weise, die oft die Frauen ausgenützt hat. Also auch in China gab oder gibt es noch den Patriarchalismus, nachdem in ganz frühen Zeiten das Matriarchat geherrscht hat. Aber das weiß man nur aus der mündlichen Überlieferung. In diesem Sinne ist die chinesische Medizin eine echte Ergänzung der westlichen technokratischen Form der Medizin, indem sie eben die energetischen Aspekte des Menschen berücksichtigt. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar Diapositive zeigen, bitte das erste. Noch einmal das Yin und Yang Zeichen, das ist wichtig, weil es immer wieder vorkommt, in allen Behandlungsschemata. Man muss, wenn das Yin krank ist, muss man das Yang behandeln und umgekehrt. Das nächste bitte. Das ist das Zeichen für Qi, für die Energie, Qi, also Lebensenergie oder Vitalenergie, die uns, die Chinesen verstehen darunter die Kraft, die uns bei der Geburt oder bei der Empfängnis mitgegeben wird, die sehr individuell ist nach Veranlagung und Erbe von den Eltern und Ahnen her und die uns beim Tod verlässt. Eigentlich ist das gemeint, das Lebensprinzip, also nichts Materielles. Nächste bitte. Hier, es ist leider schlecht zu sehen, ich habe die Aufnahme selbst machen müssen, weil niemand mir das machen wollte. Das ist ein sogenanntes Bild von einem Relief, ein Steinrelief, das man einfach mit dem Bleistift abgezeichnet hat, durchgedrückt hat. Und das soll Yin und Yang versinnbildlichen als Mann- und Frau-Wesen, auf tierischen Symbolen reitend, auf dem Drachen und dem Tiger. Und hier das Kind, das göttliche, embryonale Kind, das sie, wenn sie sich im Innern des Taoisten verbunden haben, also zu einer androgynen Einheit, dann bringen sie dieses göttliche Kind hervor. Diese Weisheit oder Heiligkeit, wie die alten Chinesen gesagt haben, die Unsterblichen. Nächste bitte. Hier, wie man Akupunktur durchführt, dieses Bild habe ich in China aufgenommen. Die Chinesen haben die Kunst entwickelt, wenn es geht, nur mit einer einzigen Nadel Krankheiten zu behandeln oder Schmerzen. Schmerzen sind auch eine sehr gute Indikation zur Behandlung mit Akupunktur. Auch das ist ein Meister, ein Chinese, der in der nordöstlichsten Provinz lehrt und lebt in China, in Heilongjiang. Es ist ein Meister seines Faches. Nächste bitte. Hier ein Symbol, ein Weiher, wie es in allen öffentlichen Parks in China gibt. Ein Symbol für die Einstellung des Taoisten, dass er sich mit der Natur in Harmonie versetzt. Nicht nur die Natur, die uns umgibt, sondern die unsere eigene Natur ist. Und ein ausgewogenes Bild dieser quasi kosmische Natur in sich entwickelt. Das nächste. Hier ein Beispiel für ein richtig ausgewogenes Essen. Das war allerdings ein Bankett, ein Festessen, aber es ist symbolisch. Es gibt alles und jeder kann auswählen nach seiner Konstitution. Es gibt tierisches, pflanzliches, also von verschiedenen Tieren. Es gibt nicht nur Fleisch, es gibt auch Fisch und es gibt Pilze und andere pflanzliche Eiweißprodukte. Also das Essen muss genauso ausgewogen sein wie der Geist dieses Menschen, der das Tao pflegen will. Das nächste. Das ist jetzt das Beispiel für ein medizinisch geleitetes, das ist der Arzt und leitet diese Qigong-Übungen. Qigong heißt das Qi in Bewegung bringen. Statt Akupunktur kann man, das sind alles kranke Menschen in einer psychiatrischen Klinik, mit denen macht man diese Übungen und die geraten in eine Art Trance und 90% von diesen sind nach etwa 10-mal einer Stunde Übung viel besser und nach 2-3 Wochen sind sie geheilt, angeblich, von ihren Neurosen und Psychosen. Nächste. Und hier noch ein Bild aus unserem Mittelalter von Hieronymus Bosch. Ich zeige Ihnen das deshalb, weil das stellt die Hölle dar nach Hieronymus Bosch. Das Bild befindet sich im Prado in Madrid. Und da ist ein Teufel dargestellt, der einen Spieß in einen Ohrpunkt steckt. Und dieser Ohrpunkt ist bekannt dafür, dass er die Libido, die vorhin genannt wurde, absenkt, also hemmt, und damit das Vergnügen und die Lust des in die Hölle Verdammter quasi mindert als Höllenstrafe. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass auch in unserem Mittelalter gab es schon Wissen über Akupunktur und ähnliche Dinge. Damit möchte ich schließen, ich habe ja auch meine Zeit schon ein bisschen überschritten, ich möchte Ihnen nur noch zwei Bücher vorstellen, die ich Ihnen empfehlen möchte zu lesen. Ja, das eine heißt, ist von Luo Guanzhong, einem Autor, der ungefähr im 15. oder 16. Jahrhundert lebte, aus der Ming-Zeit und aus dem Chinesischen übersetzt wurde, ist ein Roman, der Aufstand der Zauberer. Und mit den Zauberern sind die Daoisten gemeint, die aber in diesem Roman vor allem magische Künste zeigen. Es ist ein ganz wunderbares, farbiges Bild dieser Zeit und es ist leider nicht mehr, entschuldige, nochmals das andere, es ist leider nicht mehr im, ursprünglich im, nein, das Buch, nochmal. Ja, es ist leider nicht, es steht nicht mehr drauf, in welchem Verlag, es war im Inselverlag verlegt worden, aber das Buch gibt es nur noch zu beziehen beim Übersetzer und dieser Übersetzer ist der bekannte Sinologe Professor Porkert und das Buch kann man bei ihm bestellen im Ostasien-Institut der Universität München. Jetzt bitte das nächste. Und das andere ist dieses Buch über das Tao, das auch Dow Jones heißen kann. Das hat ein David Payne geschrieben, das ist vor einigen Jahren in Amerika herausgegeben worden und dieser David Payne ist selbst ein Halb-Chinese. Und der hat offenbar die taoistischen Lehren in sich aufgenommen und eine wichtige Lehre hat er der Hauptperson in diesem Roman in den Mund geschoben. Eine wichtige Lehre heißt, das Tao ist nicht nur im Innern des Menschen oder in den schönen Harmonien der Welt zu finden, sondern auch auf den Marktplätzen der Welt. Und diese Hauptperson heißt Sun Yi, das heißt Gewinn und Verlust, das ist sein Name. Und dieser Sun Yi lebt in einem taoistischen Kloster, bis er erwachsen ist und als Erwachsener, weil er ausgesetzt wurde von seinen Eltern. Und als Erwachsener sucht er seinen Vater in Amerika, findet ihn aber nicht, macht aber den großen Gewinn an der Wall Street und verliert ihn wieder. Und er sagt, es ist genauso taoistisch wie der Gewinn des Lebens. Und damit möchte ich schließen, also Verlust und Gewinn soll man beide nicht bejubeln oder bedauern, sondern hinnehmen, wie es das Tao will, unsere Gesetzmäßigkeit des Lebens. Dankeschön.